Schmetterdonner, Jubel! Aber warum sollte Britannia nur über die Meere herrschen? Britannia rules the world, isn't it? Britannien regiert die Welt, ist es nicht? Pleased to meet you, erfreut, Sie zu treffen. Diese Begrüßung hört man in England wohl nur noch aus dem Munde eines deutschen Touristen, der gerade sein Lehrbüchlein Englisch für Anfänger Ausgabe 1966 aus seinem Hüftbeutel hervorgekramt hat. Engländer von heute begrüßen sich eher mit What's up, yo wonker, was in etwa heißt, was geht ab, du Arsch? Da bleibe ich doch lieber bei meiner Standardbegrüßungsformel. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Das Thema dieser Stunde hat mit der aktuellen Dominanz der Engländer zu tun. Erst schießen sie Bayern München in die Depression und rauben dem deutschen Rekordmeister die Krone des europäischen Vereinsfußballs, natürlich völlig unverdient. Dann geben sie auch noch an mit ihrem standhaften Staatsoberhaupt, anders als in Deutschland, wo im Schloss Bellevue ein ständiges Kommen und Gehen herrscht, feiert man im Buckingham Palace die 60-jährige Regentschaft der Queen und kündigt die Feier zum Thronjubiläum der Queen mit typischem britischem Understatement als die größte Freiluftparty der Welt an. Und danach finden auch noch die Olympischen Spiele in London statt, die schon im Vorhinein mit der bekannten britischen Bescheidenheit in der englischen Presse als die größten Spiele aller Zeiten bezeichnet werden. Sonst noch was Gigantisches aus dem United Kingdom zu vermelden? Of course, indeed. Am 18. Juni wird der reichste und erfolgreichste Popmusiker des Universums, der ewige Beatle Paul McCartney, 70 Jahre alt. Was wird da erst los sein? Oh my God! Alle Radiostationen der Welt werden den ganzen Tag Yesterday, Obla di Obla da und Müll of Kintyre ununterbrochen senden. Und jetzt in Baku wird der Eurovision Song Contest ordentlich aufgemischt vom britischen Beitrag des 76-jährigen Schlagerstars Engelbert Humperdinck. Man sieht also, Britannia rules the pop world. Und das ist der Anlass für den Kramladen, sich mit diesem wundersamen Inselvolk jenseits des Ärmelkanals zu beschäftigen. Ebenso konservativ geschichtsbewusst wie modern und stilistisch offen ist das Musikkonzept der englischen Folk-Big-Band Bellowhead. Aus dem 17. Jahrhundert stammt das Thema A Begging I Will Go, das die elfköpfige Band aufregend und zeitgemäß neu erfindet. Die Tuba murmelt noch einen kurzen Schlusskommentar, dann folgt der Abschlag. In dieser musikalisch spannenden Expedition ins altenglische Liedgut des 17. Jahrhunderts, zeitgemäß bearbeitet mit den Mitteln eines modernen Folk-Pop-Orchesters, unter Zuhilfenahme von Ska-Elementen und Anleihen an Isaac Hayes und dessen Theme of Shaft. Die englische Band Bellowhead gehört mit ihrem großartigen Album Hedonism, das vor 6 Monaten veröffentlicht wurde, zum originellsten, was die englische Popszene aktuell zu bieten hat. Ja, das steht außer Frage, Popmusik gehört zu den Dingen, die man in England wirklich beherrscht. Aber es gibt wohl noch einiges mehr, was man von den Engländern lernen kann. Zum Beispiel ihre Höflichkeit und vornehme Zurückhaltung, ihren Sinn für Humor, ihr Understatement und ihre entspannte Art der Kommunikation. Wie ungemein höflich und zuvorkommend Engländer miteinander umgehen, mag der folgende typische Gesprächsausschnitt belegen. Das sagt der eine zum anderen:
Looks like rain, doesn't it? Es sieht nach Regen aus, tut es das nicht?
Oh yes, it's clouding up, it really is. Oh ja, es bewölkt sich immer mehr, das tut es tatsächlich.
Has been raining quite a lot recently, hasn't it?
Es hat in letzter Zeit ziemlich viel geregnet, nicht wahr?
Actually, it has. Terrible, isn't it?
Gewiss hat es das. Furchtbar ist es nicht.
By the way, I shagged your best friend yesterday. Ach übrigens, ich habe gestern deine beste Freundin gevögelt.
Oh, did you? Well, never mind. Oh, hast du? Naja, kein Problem.
Diesen typischen Dialog unter englischen Gentlemen entnahm ich dem neuen Buch Queenig und Spleenig, wie die Engländer ticken. So lautet der Titel dieses überaus amüsanten 190-Seiten-Buchs, das die in Hamburg lebende Engländerin Nina Puri geschrieben hat. Ihre Landsleute nimmt sie da mit spitzer Feder und trockenem englischem Humor aufs Korn. Was ist das für ein wundersames Volk, das Flipflops im Schnee und Socken im Bett trägt, fragt sie im Klappentext. Über das Land voller Gegensätze heißt es: Es ist eine Todsünde, sich in einer Schlange vorzudrängeln, aber ganz normal Fußballfans im falschen Trikot mit Baseballschlägern niederzuknüppeln. Schulkinder stehen in Schlips und Kragen aufgereiht bei der Morgenandacht. Urlauber mit Tattoos und Stringtangas kübeln gröhlend in die Gullis. Zitat Ende. Aus diesem Buch werden noch einige Zitate im Verlauf dieser Stunde zu hören sein, verwoben mit passenden Songs englischer Musiker und Bands. Über sich selbst, über ihre englischen Mitbürger und über The English Way haben zum Beispiel Roger Waters und Pink Floyd immer wieder nachgedacht und Songs geschrieben. Die englische Art ist das Ausharren in stummer Verzweiflung, so heißt es im berühmten Song Time, der vom Gefühl der Langeweile und von vergeudeter Zeit handelt. Tickend zerrinnt die Zeit eines langweiligen Alltags. Du verplemperst und verschwendest gedankenlos die Stunden, lungerst herum in deinem Revier der Großstadt und wartest auf irgendeinen, der dir weiterhilft. Du bist jung, das Leben lang und es gilt, Zeit totzuschlagen. Und dann eines Tages stellst du fest, 10 Jahre sind vorbei. Niemand gab dir das Signal, loszurennen. Du hast den Start verpasst. Picking away the moments that make up a dull day. Pink Floyd, eine typische englische Band, deren Mitglieder über Eigenschaften und Verhaltensweisen verfügen, die man teilweise als typisch englisch bezeichnen könnte. Das kann man jedenfalls dem Buch Inside Out des Pink Floyd-Schlagzeugers Nick Mason entnehmen. Eine erhebliche Portion Exzentrik war schon dem frühen Floyd-Genius Syd Barrett eigen und ein gewisses Maß Exzentrik zeichnet auch Roger Waters aus. Doch nicht nur ihn, sondern im Grunde jeden zweiten Engländer. Hochgradige Exzentriker gibt es in England so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. Und nirgendwo auf diesem Erdball sind ausgesprochene Exzentriker so beliebt wie in England. Eddie the Eagle zum Beispiel, Der extrem kurzsichtige Skispringer oder besser Skihopser, der bei etlichen Olympischen Winterspielen mit seiner abenteuerlichen Sprungtechnik und stets beschlagener Brille die Sicherheitsverantwortlichen in Alarmbereitschaft versetzte, aber doch immer irgendwie runterkam und natürlich immer weit abgeschlagen letzter wurde. Eddie der Adler ist eine Art Nationalheld in England. Eine nationale Berühmtheit ist auch ein gewisser Richard Booth, der sein kleines Heimatkaff Hay on Wye in Herefordshire ganz bescheiden zum unabhängigen Königreich erklärte, sich selbst natürlich zum König krönte, sein Pferd zum Premierminister ernannte, eine eigene Nationalhymne verfasste und seine eigene Währung einführte, indem er einen Geldschein malte und auf dem eigenen königlichen Fotokopierer vervielfältigte. Derlei exzentrisches Gebaren hat in England eine lange Tradition. Da gab es den adligen Gutsherrn Charles Waterton, der auf einem Krokodil auszureiten pflegte. Der Schriftsteller Oscar Wilde führte bei seinen Spaziergängen einen Hummer an der Leine und His Royal Highness Prince Charles spricht ausführlich mit Pflanzen, wäre am liebsten der Tampon seiner Camilla und verreist nie ohne seine eigene Klobürste. So steht es zu lesen im Buch Queenig und Spleenig, wie die Engländer ticken. Eine Comedy-Figur wie Mr. Bean oder all die schrägen Typen in den Sketchen von Monty Python scheinen ein getreues Abbild des englischen Durchschnittsexzentrikers zu liefern. Und auch in der englischen Popszene hat die Exzentrik ihren festen Platz. Ich rede jetzt nicht von Englands Entscheidung, den 76-jährigen Schlageroper Engelbert Humperdinck zum Song Contest nach Baku zu schicken, das rangiert eher unter typisch englischem schwarzen Humor. Nein, man erinnere sich da an den Popsänger PJ Proby, dem zum Höhepunkt seiner Konzerte rein zufällig immer das gleiche Malheur passierte. Wenn er in den höchsten Tönen schrie, platzte seine hautenge Samthose im Schritt auf. Oder The God of Hellfire, Arthur Brown, der zu seinem Hitfire eine lodernde Flammenkrone trug. Oder der berühmte Querflötenspieler, der immer auf einem Bein stand, sich wie ein abgerissener Klochard kleidete und mit rollenden Augen auf modernen Rattenfänger von Hameln machte. Auch in der aktuellen englischen Popszene ist immer wieder ein Hang zur Exzentrik zu beobachten. Was zum Beispiel hat der kläffende Köter verloren im folgenden Song von James Blake? Nach genau 21 Sekunden hört man den ersten Wuff. Creek Boys Choir, so heißt dieser ungewöhnliche, um nicht zu sagen exzentrische Titel, der mit Elektronikverfremdung arbeitet und von einem Hundekläffen durchzogen ist. Der 23-jährige Londoner James Blake gilt als große englische Pop-Hoffnung im kreativen und innovativen Umfeld zwischen Elektronik, Dubstep und Singer-Songwriter-Stil. Hier bei der gerade gehörten Aufnahme arbeitet er zusammen mit Justin Vernon von Bon Iver. James Blakes Vater, James Litherland, war übrigens Gitarrist und Sänger bei englischen Jazz-Rock-Bands wie Mogul Trash und Colosseum. Sein Colosseum-Kollege Sänger Chris Farlow hat offenbar auch eine Neigung zur typisch englischen Exzentrik. Wie sonst ließe sich erklären, dass er ein leidenschaftlicher Sammler von Nazi-Kram ist und sogar einen Verkaufsladen für Hakenkreuz-Memorabilien in Nord-London eröffnete. Eingedenk dessen klingt seine Coverversion des Stones-Klassikers Out of Time von 1966 wie auf ihn gemünzt, wenn er singt: Du hast keine Ahnung, was heute läuft, bist nicht mehr auf dem Laufenden, armes, abgehalftertes Baby, du hast den Anschluss verpasst. You don't know what's going on, you've been away for too long, you can't come back, think you are still mad. You're out of touch, my baby, my old-fashioned.
you, baby. I say, baby, 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 you're out of time. Well, baby, 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 you're out of time. I say, baby, 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 you're out of time. Yes, you are all of that. Yes, you are.
Chris Farlow, 1966, ein toller Sänger. Man zählt ihn zu den besten Blues-Rock-Vokalisten Englands. Hierzulande ist man irritiert über seinen Nazi-Militarierhandel. In England löst das nicht mal ein Achselzucken aus. Warum sollte das ein Spleen, eine Marotte oder gar ein Ausdruck von Exzentrik sein, wenn selbst Prince Harry im Nazi-Kostüm auf einer Party erscheint? Ja, ja, die Engländer sind schon etwas seltsam, aber dennoch stets von ausgesuchter Höflichkeit. Zitat: Laut einer Untersuchung zum Thema Höflichkeit entschuldigt sich ein durchschnittlicher Engländer auf die eine oder andere Weise 60 Mal am Tag, macht ganze 1,9 Millionen Mal im Leben. Ein Engländer entschuldigt sich, wenn er die Frechheit besitzt, im Fachgeschäft eine mangelhafte Ware zu reklamieren. Verzeihung, dass ich Sie belästige. Kann es sein, dass dieser Föhn, der mein Haus in Brand gesetzt hat, womöglich nicht ganz einwandfrei funktioniert? Er entschuldigt sich, wenn er die Impertinenz hat, im Restaurant die Bedienung zu behelligen, die ihn seit einer halben Stunde ignoriert. Entschuldigung, ich möchte Sie nicht stören, aber wäre es wohl unter Umständen machbar, dass ich die Speisekarte einsehen könnte? Er entschuldigt sich, wenn er die Dreistigkeit besitzt, mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Pardon, ich fürchte, ich müsse zum Finsbury Park, aber natürlich nur, wenn Sie meinetwegen keine Umwege auf sich nehmen müssen. Und er entschuldigt sich, wenn er die Chuzpe hat, den Nachbarn um 5 Uhr nachts auf dessen ohrenbetäubende Death-Metal-Beschallung aufmerksam zu machen. Es tut mir schrecklich leid, Sie damit belästigen zu müssen. Die Wände sind, fürchte ich, furchtbar dünn. Zitat Ende. In Deutschland heißt es dagegen, Höflichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Eine weitere englische Tugend ist das Understatement, zu Deutsch die Tiefstapelei. Understatement ist eine typisch englische Methode, im Gespräch dem Gegenüber zu zeigen, Zitat, dass man sich selbst und sein eigenes Pillepalle nicht so wichtig nimmt. Als der britische General Thomas Brodie 1951 im Koreakrieg mit seiner überschaubaren 600-köpfigen Truppe von 10.000 Chinesen über den Haufen gerannt wurde, berichtete er seinem Chef, die Lage sei etwas heikel. Der Antarktisforscher Captain Lawrence Oates trat 1912 den sicheren Weg in den Blitzertod mit den Worten an, »Ich gehe mal raus und werde vielleicht eine Weile weg sein.« Der schwarze Ritter aus Monty Pythons Ritter der Kokosnuss kommentiert seine abgehackten Arme wegwerfend mit nur eine Fleischwunde. Zitat Ende. Zum typisch englischen Understatement gehört es auch, das eigene Können oder einen Erfolg herunterzuspielen. Angeberei ist absolut verpönt. Allerdings kann das auch heißen, wer sich selbst klein macht und sozusagen auf Zwergformat zurechtstutzt, überhöht sich damit auch in gewisser Weise. Der gerade verstorbene B.G. Robin Gibb wurde vor 2 Jahren von einem Interviewer nach seinem peinlichsten Erlebnis gefragt, worauf der antwortete, mein ganzes Leben, womit er das englische Understatement mit englischer Selbstironie verband. Wenn also ein englischer Sänger herausposaunt, I'm the greatest, dann kann das nur eine Kreuzung aus englischem Understatement und englischem Humor sein.
Okay, boys, this is it. One, two, three, four. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I got something going. Told me I was great. it was worth. And now I'm 32, and all I want to do is boogaloo. Hey!
Als ich noch ein kleiner Junge war, vor langer Zeit, zu Hause in Liverpool, da sagte meine Mama zu mir, ich sei großartig. Dann, als ich ein Teenager war, wusste ich, dass ich etwas werden würde. Alle meine Freunde sagten mir, ich sei großartig. Und nun bin ich ein Mann, eine Frau nahm mich an der Hand und du weißt, was sie mir sagte. Ich war in der größten Show auf Erden. Und was ist das wert? Ich bin der Größte in dieser Welt, in der nächsten Welt und in allen Welten. Und du solltest es besser glauben. Das ist natürlich pure Ironie. Und das hat John Lennon auch nicht für sich selbst geschrieben und wie gehört als Demo aufgenommen, sondern für seinen Kumpel Ringo, der den Song dann auch für sein Album Ringo 1973 aufnahm. Ringo ist, wie man weiß, nicht nur Member of the Order of the British Empire, sondern auch Mitglied der Rock'n'Roll Hall of Fame und wahrscheinlich auch Ehrenmitglied in diesem und jenem ehrenwerten englischen Club, von denen es ja viele und ziemlich seltsame gibt. Um nur die Cloud Appreciation Society zu nennen, die sich für die Wertschätzung der Wolken einsetzt, oder einen Club namens Sublime Society of Beefsteak, zu Deutsch Vortreffliche Beefsteak-Gesellschaft, ein Club, der so elitär ist, Zitat, dass sogar der Prince of Wales den Tod eines Mitglieds abwarten musste, um aufgenommen zu werden. In diesem Club trifft man sich, um vortreffliches Steak zu essen, darüber zu reden, wie vortrefflich Steak ist, Lieder wie den Steak-Song zu singen und eine komische Uniform mit einem Abzeichen zu tragen, auf dem Beef and Liberty, Rindfleisch und Freiheit steht. Engländer halt. Aus ihrem aktuellen Album The Future is Medieval war das die Post-Punk-Art-Pop-Band Kaiser Chiefs aus Leeds mit dem Song When All Is Quiet, dessen instrumentales Hauptthema stark an die Strophenmelodie von Eleanor Rigby erinnerte. Und im Refrain kann sich, wer will, an die Turtles mit Happy Together erinnert fühlen. Ja, die Engländer mixen gerne Altes und Neues zusammen, auch in der Küche. Zu den Delikatessen in edlen Londoner Restaurants zählen Schweineohrensalat und Ochsenherz auf Knochenmarktoast. Weitere erlesene Köstlichkeiten sind Schneckenporridge, gedünsteter Lakritzegel und Schinkenrührei-Eiscreme. Die traditionell altenglische Küche bietet schmackhafte Gerichte wie Bubble and Squeak, zu Deutsch Bläschen und Gequieke, Toad in the Hole, Kröte im Loch, oder Faggots in Gravy, Tunten in Soße. Wer will da noch wissen, was sich hinter Knickerbocker Glory verbirgt, Kniebundhosenpracht oder wie Singing Hennies schmecken, wahrscheinlich wie singende Maulesel, so lautet ja die deutsche Übersetzung. Schon die Rolling Stones verewigten die englische Küche mit ihrem Album Goat's Head Soup. Die Ziegenkopfsuppe soll hier aber nicht aufgetischt werden, war ja ohnehin nur ein Albumtitel, kein Song. Und die Art-Rocker von King Crimson führten Lark's Tongues in Aspic in die Rockmusik ein, aber auch diese Lerchenzungen in Aspic sollen hier nicht kredenzt werden. Wir besuchen dagegen jetzt ein Restaurant der in London wohlbekannten indischen Gastronomiekette Bombay Bicycle Club. Diesen Namen gab sich auch eine Indie-Rockgruppe aus Londons Crouch End. Aus deren aktuellem Album A Different Kind of Fix ist zu hören der Song Favorite Day. With her black soul turns you on in love. Nach dem Essen und dem Bombay Bicycle Club, benannt nach einer indischen Gastronomiekette in London, kommen wir jetzt natürlich zum Trinken. Zitat: England hat, um es vornehm auszudrücken, eine gewisse Reputation in Sachen Alkoholgenuss. Mit Engländern ist es so wie mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Die gleichen Zeitgenossen, die tagsüber so ausnehmend nett, höflich, zurückhaltend und humorvoll sind, können sich nachts, wenn sie genug Booze, also Alkohol, im Blut haben, in krebsrote Monster verwandeln, die lauthals gröhlend die Städte heimsuchen, Faustkämpfe mit Straßenlaternen und Bäumen anzetteln und hemmungslos in den Rinnstein kotzen und pinkeln. Binge-Drinking, auf Deutsch Komasaufen, nennt das die Presse, normale Jugendliche nennen es Freitagabend. Tatsächlich geben die Engländer doppelt so viel im Jahr für Alkohol aus wie Deutsche und Trinken ist eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten. Zitat Ende. Neben dem Alohol, vornehmlich in Bierform, haben die Engländer natürlich noch ein zweites Nationalgetränk, das man trinkt, wenn einem kalt ist, wenn einem warm ist, wenn man müde ist, wenn man wach ist, wenn man gut drauf ist, wenn man schlecht drauf ist, wenn man so lala drauf ist, wenn man sich trifft, wenn man sich nicht trifft, wenn man Zeit hat, wenn man keine Zeit hat. Für eine Tasse Tee ist immer Zeit und man trinkt Tee, wenn man ausgeht, wenn man wieder nach Hause kommt, wenn man einen im Tee hat und wenn man gerade eben erst einen Tee hatte. Noch ein Zitat. Eine Wissenschaft für sich ist es in England übrigens auch, welchen Keks man zum Tee isst und wie man diesen so in den Tee tunkt, dass er genau richtig aufweicht, aber nicht zu lapperig wird und zerbröselt. Es gibt diverse Physiker, die sich der Erforschung der besten Teetunktechnik verschrieben haben, Teetunk-Websites, Foren, in denen die perfekte Beschaffenheit des fraglichen Kekses diskutiert wird oder brennende Probleme wie was tun, wenn der Keks größer als die Tasse ist, besprochen werden. Nicht ohne triftigen Grund, wie Berichte der britischen Presse zeigen, laut denen sich mehr als die Hälfte aller Briten schon ernsthafte Verletzungen infolge unprofessionellen Kekstunkens zugezogen haben. Von Verbrennungen bis zu Zahnausfall reichen die Schäden. Engagierte Kekstunker machen sich für die Einführung eines offiziellen National Biscuit Dunking Days, also eines nationalen Kekstunktages, stark. Zitat Ende. Sting sang 1983 von einer seltsamen Obsession, Tee trinkend in der Sahara with you. Ob mit oder ohne Kekstunken, geht aus dem Songtext leider nicht hervor.
Danced for his pleasure with a joy you could not measure. They'd wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly. Tea in the Sahara with you.
Sting und The Police waren und sind in England Institutionen in Sachen Pop und Rock, so wie Bier und Tee in Sachen Alltagsbewältigung und Genuss. Eine weitere Quelle des Genusses soll hier nicht verschwiegen werden, obwohl der normale Engländer eigentlich eher darüber schweigt und still genießt. Zitat: Obwohl Engländer oft und ausgiebig Sex haben, ist es ihnen furchtbar peinlich, wenn jemand denken könnte, dass sie in irgendeiner Form beabsichtigen, hoffen oder auch nur im Entferntesten daran denken, so etwas Ungezogenes und Verbotenes wie Geschlechtsverkehr zu haben. Zitat Ende. Das führt naturgemäß dazu, dass ein Flirtritual, in dem es ja um nichts anderes geht, als dass man beabsichtigt, hofft und daran denkt, diesen bösen Geschlechtsverkehr zu haben, eine umständliche und nervenaufreibende Angelegenheit ist. Aber, dass es schlussendlich doch klappt, dafür sorgt die entsprechende Menge Alohol. Zitat: Nach 3 Gin Tonics ist selbst der englische Mann so weit, dass er sich traut, romantischere Gefilde anzusteuern, indem er umstandslos fragt, "Air fancy a shag? Lust auf eine Nummer?" Auch wenn im Laufe der Zeit einige bizarre Informationen über Zehenlutschende, mit Luftwaffenuniformen verkleidete oder mit Elektrokabel, Stühlen und Plastiktüten herumhantierender Minister und Rockstars publik geworden sind, neigen normale englische Männer nicht zu sexuellen Absonderlichkeiten. Sieht man mal davon ab, dass sie offenbar gerne ihre Socken anbehalten und Haustiere mit im Bett schlafen lassen, sodass man auf dem Gipfel der Lust in England nicht nur Liebesgestöhn, sondern laute Ausrufe hört wie, lässt du wohl meine Socken los? Runter, Barney! Ja, so ist's brav.
What can I say? I was never good with words. My tongue always got it wrong. Hoping that all along, I love you. I love you. I love you. I love you.
Es geht darum, ein Mädchen zu treffen und diese unglaubliche Verbindung zu spüren. Du willst dich einfach nur entspannen und keine schlimmen Dinge machen. Nur dann passieren die natürlich doch noch, sagt der im Südosten von London geborene 26-jährige Alex Clare, der als Sänger, Gitarrist und Songschreiber mit seinem Debütalbum The Lateness of the Hour als der Senkrechtstarter des Jahres 2012 gilt. Über Spleens, Marotten oder gar exzentrische Neigungen ist bislang über Alex Clare noch nichts bekannt, was aber nichts heißen muss, denn schließlich ist er Engländer und die sind ja alle irgendwie etwas schräg, aber stets höflich und distinguiert, jedenfalls meistens. So kann man das auch dem amüsanten Buch entnehmen, aus dem ich wiederholt zitiert habe. Es heißt Queenig und Spleenig, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Untertitel Wie die Engländer ticken, geschrieben von Nina Puri. Mit Anleitung dieses Buchs, das bei Langenscheid erschien, sinnierte der Kramladen über Engländer mit und ohne Hau und hörte Musik von Briten mit und ohne Schrullen. Fazit: Das Land von Queen, Monty Python und Engelbert Humperdinck, dem, wie schon mehrfach erwähnt, 76-jährigen Schlagerfuzzi und aktuell Vertreter des Vereinigten Königreichs beim Eurovision Song Contest in Baku, ist immer eine Reise wert. Gern würde ich nach England gehen. Wären dort nicht Kohlendämpfe und Engländer, schon ihr Duft gibt Erbrechen mir und Krämpfe. In der Tat, aus jedem Engländer entwickelt sich ein gewisses Gas, die tödliche Stickluft der Langeweile, schrieb Heinrich Heine, der England im Jahre 1828 bereiste. Und das ist natürlich übelste Polemik, vor der man sich als Moderator sofort distanzieren muss, was ich hiermit tue. In diesem Sinne, God save, wen immer er will. Bye-bye, sagt Volker Rebell. Thank you very much indeed. It was absolutely wonderful to meet you. It's really excellent, isn't it? We must keep in touch. Goodbye, take care, see you. Und jetzt verpiss dich.
Hell, I've done all I can. How else can I get this through? I know you're someone else's, and I'm sure he